Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Dauerdürre, Dauerhitze, steigende Meeresspiegel. Der Klimawandel und seine Folgen stehen auf der nach oben offenen Angstskala der Deutschen ganz oben. Nun kommt auch noch die große Angst der 1980er Jahre vor dem Waldsterben zurück. Parteipolitisch profitieren die Grünen vom Umweltbewusstsein. Rechtspopulisten dagegen sind zwar geübt darin, Ängste zu schüren, beim Thema Klima aber geben sie sich eher entspannt. Hitzeperioden habe es immer gegeben, sagen sie. Der Mensch sei nicht die Hauptursache für diesen Wandel. Der deutsche Mensch schon mal gleich gar nicht. Dabei hat der Gedanke, Mutter Natur gegen ihre Feinde zu verteidigen, auch Wurzeln im christlich-reaktionären Milieu des 19. Jahrhunderts. Carsten Dippel hat sich die rechte Sorge ums Grün näher angesehen.
Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menschheit ergriffen. Die Zivilisation trägt die Züge entfesselter Mordsucht und die Fülle der Erde verdorrt vor ihrem giftigen Anhauch.
Das sind Worte nicht aus der gegenwärtigen, vom drohenden Klimakollaps, dem Artensterben oder der Vermüllung der Meere geprägten Debatte. Nein, diese Mahnung stammt vom Lebensphilosoph Ludwig Klages aus dem Jahr 1913. Was Klages damals umtrieb, war die Sorge um eine Welt, die sich in den Jahrzehnten zuvor dramatisch verändert hatte. Die Schlote glühten, die Eisenbahn nahm Fahrt auf, Kanäle wurden angelegt, die Industrialisierung katapultierte eine über Jahrhunderte gleichförmig dahinfließende Welt in atemberaubender Geschwindigkeit in die Moderne. Mit allen Folgeerscheinungen. Für viele Menschen des 19. Jahrhunderts war das eine Herausforderung, vergleichbar mit der Globalisierung heute. Und nicht wenige sahen, dass sich der Mensch immer mehr in die Natur einmischte, ihre Kräfte zu bändigen suchte, ja, Gottes Plan der Schöpfung torpedierte. Aus all dem speiste sich gegen Ende des 19., zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Gedanke, die Natur zu schützen. Und es formierten sich allerlei Vereine zum Schutz der Natur, der Heimat, der Vögel sowie die Lebensreformbewegung. Über den Umweltschutz befand schon die 1862 verstorbene Schriftstellerin Henriette Hanke treffend:
Bisher wussten wir nicht, was wir taten. Jetzt tun wir nicht, was wir wissen.
Ihre Protagonisten waren Förster, Naturwissenschaftler, Völkerkundler, Philosophen. Überwiegend Akademiker und zutiefst bürgerlich. Ihre Anliegen waren vielschichtig. Ökologie verband sich mit einer allgemeinen Kulturkritik, die sich etwa auch an neuer Architektur entzündete. Doch die Quellen reichen viel weiter zurück. Peter Hersche ist Historiker an der Universität Bern. Er verortet die frühen Bestrebungen vor allem in einem katholisch-restaurativen Milieu des frühen 19. Jahrhunderts. Zu ihnen zählten Leute wie Adam Müller, Friedrich Schlegel und Franz von Baader, allesamt Konvertiten. Sie wandten sich gegen die Ausbeutung der Mutter Erde, gegen den Wirtschaftsliberalismus, der überhaupt erst Umweltzerstörung größeren Ausmaßes verursachte, so Hersche. Das Engagement der Katholiken war dabei vor allem sozialpolitisch gedacht, als Konsequenz aus den Herausforderungen des Wandels. Macht euch die Erde untertan, heißt es in der Genesis.
Das war ja für viele, vor allem eben diese, auch die Liberalen, ein Freibrief zur schrankenlosen Naturausbeutung. Ein Beispiel ist das, dass man dann in vielen Regionen die Wälder zum Abholzen freigegeben hat. Das war ein schrankenloser Wirtschaftsliberalismus. Und dagegen haben sich diese restaurativen Katholiken gewandt.
In diese Kritik am technischen Fortschritt mischte sich ein Gedanke, der einen bemerkenswerten Gegensatz aufmachte.
Die haben die Agrarwirtschaft in den Vordergrund gestellt. Und es gibt Aussagen, wir wollen dieses Gewerbe, der Handel, das wollen wir eigentlich nicht. Das ist nicht christlich. Die einzige ehrliche Beschäftigung für einen Christen ist das Agrarische nicht.
Hier schlägt sich eine Brücke in die Gegenwart. Uwe Puschner, Historiker an der FU Berlin, ist ein Spezialist für völkische Bewegungen. Der alte Gegensatz von Stadt und Land erlebe im neovölkischen Diskurs derzeit eine erstaunliche Renaissance. Ein Paradebeispiel dafür sei der thüringische AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Höcke äußert in einem Interviewband:
Dann haben wir immer noch die strategische Option der gallischen Dörfer. Wenn alle Stricke reißen, ziehen wir uns wie einst die tapfer fröhlichen Gallier in unsere ländlichen Refugien zurück. Und die neuen Römer, die in den verwahrlosten Städten residieren, können sich an den teutonischen Asterixen und Obelixen die Zähne ausbeißen.
Und da wird eben auffallend, also genau dieser Stadt-Land-Gegensatz und dann der Rückzug aufs Land und von dort aus die Erneuerung vorzunehmen, beziehungsweise von da aus in die Gesellschaft auch hineinzuwirken.
So sehr die Ursprünge des Naturschutzgedankens religiös konnotiert waren, die spätere Natur- und Heimatschutzbewegung, mehrheitlich aus dem protestantischen Milieu kommend, bezog mit neuheidnischen Elementen auch dezidierte Gegenpositionen. Ludwig Klages ist hier ein prominentes Beispiel. Auch Sozialdemokraten engagierten sich ab 1905 bei den sogenannten Naturfreunden. Sie zogen aus den Städten, gründeten Naturfreundehäuser, verbunden mit einer vehementen Kapitalismuskritik. Doch der Gedanke, Natur und Heimat zu schützen, ein vom Komponisten Ernst Rudolf 1897 geprägter Begriff in einem reaktionär-romantischen Sinne, fand nicht zufällig in der aufkommenden völkischen Bewegung starken Widerhall. Rudolf selbst steht sinnbildlich dafür. Sein 1904 gegründeter Bund Heimatschutz verwehrte Frauen ebenso den Zutritt wie Juden.
Ja, der Ausgangspunkt sind die Vorstellungen von Heimat. Und hier bei diesen Völkischen eben ist Heimat durch Rasse, Blut und Boden bestimmt. Und deswegen ist es, gilt es, die Heimat auch zu schützen und damit auch die Natur zu schützen, die Lebensgrundlage, ja, das Blut- und Bodenfundament in diesen völkischen Vorstellungen war.
Teile der völkischen Bewegung spalteten sich in einen deutschchristlichen und neuheidnischen Zweig auf, so Uwe Puschner. Im Neuheitentum sind die Naturvorstellungen besonders stark ausgeprägt, der Rückgriff auf eine für ursprünglich und rein gehaltene Natur noch unbeeinflusst vom Menschen in seinem Raubbau betreibenden Fortschrittsidealismus. So sehr ihre Protagonisten einst im Protestantismus verhaftet waren, den Rekurs auf die Bibel haben sie nicht mehr nötig. Ihre Naturvorstellung gleicht schon eher einer Naturreligion, und es nimmt kein Wunder, dass sie gern im Freien rituelle Feiern zelebrierten. Die Übergänge zum Nationalismus waren fließend. Als grundsätzlich antimodern will Puschner diese Strömungen jedoch nicht verstanden wissen.
Diese Naturschützer und Heimatschützer, die reagieren natürlich auf die Entwicklungen ihrer Moderne. Das heißt jedoch nicht, dass sie in eine Vormoderne zurückkehren wollten, aber eben appellierten, sorgsam mit der Natur umzugehen. Und manche natürlich dann auch, wie diese völkische Klientel und andere, mit ideologischem Hintergrund.
Viele dieser völkischen Vorstellungen von Natur, Heimat und Tierschutz werden schließlich vom Nationalsozialismus aufgegriffen. Nicht wenige ihrer Protagonisten hoffen auf die Verwirklichung ihrer Ideen. Im Reichsnaturschutzgesetz von 1935 finden sich viele Elemente des Naturschutzgedankens aus den Frühphasen der Ökologiebewegung. Viele dieser Dinge seien jedoch kaum mehr als Feigenblätter gewesen.
Aber es ist eben eine Ideologie. Man muss sich auch immer die Realität im Nationalsozialismus ansehen. Der Wald wird verherrlicht und gleichzeitig wird er als Nutzwald intensiv bearbeitet, weil man auch das Holz eben braucht. Also das muss immer unterschieden werden, was hier Inszenierung, was hier Ideologisierung ist und wie die Realität aussah.
Überhaupt der Wald. Der von den Deutschen so geliebte Wald und etwas allgemeiner die Landschaft als Grundlage nationalen Selbstverständnisses sei ein sehr erfolgreiches, im 19. Jahrhundert geprägtes Narrativ.
Und das wird dann eben von diesen Völkischen rassisch aufgeladen und bekommt dadurch eine ganz besondere Sprengkraft. Es geht hier um einen inszenierten Wald als Heimat, als Ursprung der Deutschen, die sich auch als Waldvolk verstehen gegenüber den sogenannten Steppenvölkern oder Wüstenvölkern. Und da steckt dann automatisch schon wieder der Antisemitismus drin. Und das machte, ist es für die Völkischen eben so wichtig, eben diese Natur zu schützen als elementaren Grundbestandteil ihres Raumes.
An die konservativen und teils religiös geprägten Ursprünge des Naturschutzgedankens erinnert in der heutigen Ökologiebewegung kaum noch etwas. Durch die personellen und ideologischen Verflechtungen mit dem Nationalsozialismus waren viele dieser Ideen zunächst diskreditiert. Zumal es nach dem Zweiten Weltkrieg quer durch alle Parteien um den Wiederaufbau eines zerstörten Landes ging. Und doch wurde noch bis in die späten 70er Jahre Umweltschutz auch weiterhin vom bürgerlich-konservativen Milieu getragen. Der katholische Philosoph Robert Spemann etwa steht dafür oder Herbert Gruhl, der mit seinem Bestseller »Ein Planet wird geplündert« für Aufsehen sorgte und Ökologie mit Bevölkerungspolitik verband. Auf der anderen Seite war das linke Projekt immer ein Fortschrittsprojekt. Zwar fielen auch bei Karl Marx und August Bebel ein paar Sätze auf den Umweltschutzgedanken, doch die Linke habe das überhaupt nicht rezipiert, so Peter Herrscher. Erst die Zäsur von 1968, die beginnende Anti-Atomkraft-Bewegung, die 70er Jahre mit ihren Ölkrisen, verhalfen dem Gedanken des Umweltschutzes zu neuer Konjunktur. Das einst vorwiegend bürgerliche Anliegen wurde zum Thema einer bunten, linken, gesellschaftskritischen Strömung. Denker wie Spemann oder Gruhl wurden zur Seite gedrängt.
Ich glaube, bei der Linken wird das einfach unter den Tisch gewischt. Die möchte ja das nicht wahrhaben, das ist ja klar, würde ja ihre Position bedrohen. Das ganze Gedankengut hat gar keinen linken Ursprung. Dann fällt ja sozusagen ihre Basis, mit der sie da ihr Engagement begründen, dahin.
Carsten Dippel erinnerte an Naturschutz, der auch völkische Blüten treibt und trieb.